Ihr kommt zur Predigt und das ist der Predigttext, den ihr an der Wand steht und ich lese ihn und darf ich euch bitten, vor Gottes Wort aufzustehen. Der Text ist sehr kurz, Genesis 6,8. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Amen. Bitte setzt euch wieder. Also, liebe Gemeinde, das ist ein schöner Predigttext, nicht wahr? Er passt halt nicht ganz zur Taufe von Hannah, könnte man denken. Und ich muss dem halt widersprechen. Denn im hebräischen Original kommt die Hannah hier wörtlich vor. Das Ganze geschah damals vor der Sintflut, chaotische Zeitepoche, als die Welt völlig verdorben war, es drunter und drüber ging, so ähnlich wie heute, und es Gott reut, dass er die Menschen gemacht hat. Und genau da findet Noah die Hannah, das heißt die Gnade. Hannah heißt so viel wie Gnade. Und das ist etwas Schönes und das ist etwas Gutes, also Besseres kann man eigentlich nicht finden. Das muss ich allerdings erläutern. Es gibt ja auch zweierlei Gnade, also Worte für Gnade im Alten Testament. Die haben zwei Namen. Es ist A, die richterliche Gnade, und die ist die Voraussetzung, dass man mit Gott ins Reine kommt. Wenn Gott einem die richterliche Gnade nicht zuspricht, persönlich zuspricht, dann war es das mit Gott. Denn er wird einmal unser Leben durchforschen und schauen, was wir da unterlassen haben, was wir übertreten haben, was wir getan haben. Und er wird uns das vor Augen führen. Und wir werden keine Antwort geben können, keine Ausrede ist dann gültig. Ja, das haben wir getan. Aber wenn wir dann einen guten Rechtsanwalt neben uns haben, und zwar einen sehr guten, der auch noch die Schuld, die wir eingegangen sind, auf sich genommen hat, für seinen Mandanten auf sich genommen hat, ja, dann ist es gut. Und dieser Verteidiger, den wir brauchen, das ist der Herr Jesus Christus. Er war unschuldig und er war perfekt, aber Gott hat ihn für seine Mandanten gerichtet, getötet. Und weil er das getan hat, ihn statt seine Mandanten, kann er die Mandanten begnadigen. Und diese richterliche Gnade von Gott, die brauchen wir. Und sie hat einen Namen. Sie heißt Chesed. Ja, klingt nicht sehr gut. Ja. Diese Chesed-Gnade, diese richterliche Gnade, die hat Noah schon gefunden. Die hatte er schon. Bevor er die Hannah gefunden hat. Und ja, Hannah, diese andere Gnade, die heißt eben auch Gnade, wird aber vielfach übersetzt mit Charme, Gunst, Zuneigung, Anmut, Grazie. Im Englischen ist es, in der Sprache der Engel, also ist es am schönsten, da ist es einfach übersetzt mit Grace. Im hebräischen Original heißt sie schlichtweg Chen. Hannah heißt Chen. Oh, klingt jetzt nicht so gut. Und wichtig dabei ist, Noah hat diese richterliche Gnade, Chesed, schon gefunden. Er hat von Kindheit an Gott geglaubt, hat ihm geglaubt, was er über den kommenden Heiland aussagen wird, über den kommenden Christus, was er da gesagt hat, das hat er ihm geglaubt. Das heißt, er hat an den, an Christus geglaubt. Und da hat er diese richterliche Gnade empfangen. Und jetzt noch die Hanna. Die hat er auch noch empfangen. Und diese Hanna-Gnade, diese Grazie, die sah dann so aus. Also Noah und seine Frau und seine drei Söhne mit den Frauen, die sollten in die Arche gehen. Dort wurden sie gerettet vor der kommenden Flut. Und sie haben das getan. Also diese acht Personen, die haben auch sowohl die richterliche als auch die Hanna-Gnade empfangen. Die Zuneigung Gottes empfangen. Und eben, sie stiegen in die Arche. Ja, die Arche war sehr groß und sie hat auch Platz geboten für viele Tierchen, die Gott da hineingebracht hat. Und sie ist ein Vorbild oder ein Bild der Gemeinde Jesu, in der man gerettet wird. Und in der man die freundliche Zuneigung Gottes erleben kann. In der man die Hanna genießen kann. So, jetzt da viele Namen ist der zweite Punkt. Warum heißt denn Hanna Hanna und nicht Chen oder Chenna? Warum die verschiedenen Namen? Warum nicht die Originalnamen? Ja, das ist einfach zu erklären. Hebräisch ist eine nicht ganz einfache Konsonantensprache. Diese Schrift hat keine Vokale, kein A, E, I, O, U, sondern nur Konsonanten, also P, T, K. Und da kann man nicht richtig reden. Ja, sie haben da nicht unbedingt jetzt nur die Konsonanten ausgesprochen. Natürlich haben sie Vokale drinnen gehabt. Und nur wir heute wissen an für sich nicht mehr, wie diese Vokale waren. Gut, da haben sie vor 1000 Jahren, das waren die Masoreten, die haben da Pünktchen und Strichlein für die Vokale hineingemacht, damit man noch wusste, wie die ausgesprochen werden. Also ein David, wie wurde der ausgesprochen? Ja, da haben sie gesagt, nicht David, nicht Tod, nicht Dud. Auch nicht Daud. Daud heißt er im Arabischen. David. Sie haben Pünktchen und Strichlein gemacht, damit man weiß, wie die ausgesprochen wurden. Und das ist an für sich in Israel heute immer noch so üblich. Sie haben eine Konsonantensprache. Also wenn man da was liest, nur Konsonanten. Und wenn dann ein neuer Name oder ein neuer Begriff eingeführt wird, dann machen die Tageszeitungen das einfach so. Sie machen die Pünktchen und die Strichlein hinein, damit alle wissen, wie die ausgesprochen werden. Ja, das war so. Also, muss noch etwas dazu sagen. Also die schwierige Sprache. Und sie klingt auch nicht immer so gut wie im Deutschen. Im Deutschen klingen die Namen tatsächlich anders und schöner. Ein dummes Beispiel. Da beginnt das neue Schuljahr und die Lehrerin will unbedingt wissen, wie die Kinder heißen und sie lässt sie sich vorstellen. Und dann fängt sie an, auf ihrer rechten Seite beim Fenster, da fragt sie die Buben, die da sitzen, und wie heißt du? Und er sagt, Hannes. Und sie sagt, nein, das heißt richtig Johannes. Der Nächsten, der neben ihr sitzt, und wie heißt du? Er sagt, Seth. Sie sagt, nein, das ist nicht ganz richtig. Richtig ist, du heißt Josef. Klar? Dann fragt sie den Dritten. Und der stockt, denkt und sagt, ich heiße Joghurt. Das war jetzt auch nicht ganz richtig. Also das Jo vor diesem Namen, auch bei Johanna, das hat dann für sich damit zu tun, dass der abgekürzte Name Gottes vor diese Begriffe gestellt wurde, vor diese Namen hineingestellt wurde. Johannes heißt, wie die Hanna, Gott begnadigt dich. Gott neigt dich dir zu. Das heißt, bei Johanna dasselbe. Und bei Josef heißt, Gott versammelt dich. Ja, so ist das. Also, das, den Namen Gottes vor saure Milch oder Joghurt zu stellen, das ist nicht ganz richtig. Aber bei der Hen, ja, die wurde im Deutschen zu Hans und Hannes, bei den Frauen zu Anna, Annette und Hanna. Und ob jetzt das Jo davor steht oder nicht, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass er tatsächlich im Leben vorkommt. Wichtig und schön ist, dass er die Augen auf diejenigen richtet und sie ihre Augen auch auf ihn richten, so dass man dann seinen Sohn bei ihm sieht. Wenn wir die Hanna im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft haben, haben wir sie in die Gemeinde des Herrn Jesus hineingetauft. Sie hat allerdings noch keinen Glauben, aber die Eltern haben ihn. Und die Eltern haben sie in den Gnadenbund hineingenommen, in dem sie selbst stehen. Und bis die Hanna mündig ist, ist sie Mitglied der Gemeinde, aber noch nicht entscheidungsfähig, also nicht ein Vollmitglied. Erst wenn sie ihren Glauben bekennt, ist sie es. Aber was sie jetzt schon ist, ist, sie ist unter der Gnade, unter der Zuwendung Gottes. Denn was er den Eltern verspricht, das verspricht er auch den Unmündigen, dass sein Engel um sie her ist, dass er sie behütet, beschützt, bewahrt und dass er sich, und wichtig, dass ihr die richterliche Gnade gilt und seine freundliche Zuwendung. Das ist von ihm zugesagt im Gnadenbund. Und was ich auch gesagt habe und was der Herbert hier die Gemeinde anbefohlen hat, ja, sie ist auch unter dem Schutz und unter dem Gebet der Gemeinde. Sie gehört zu uns. Und wenn sie Hilfe braucht und ihre Eltern Hilfe brauchen, ja, dann sind wir da. Und wir sollen für sie beten. Das ist auch gesagt. Ja, die Hanna hat's gut. Sie ist durchaus bewahrt. Und gut bewahrt. Kommen wir noch kurz zu den Eltern. Die haben auch Namen. Also die Rebekka kenne ich seit über 20 Jahren. Sie hat auch einen hebräischen Namen, wie die Hanna. Und die biblische Rebekka wird in Genesis 24 so beschrieben. Sie ist hilfsbereit, gläubig und schön. Im Hebräischen klingt ihr Name aber nicht so schön. Er heißt Rivka. Okay. Bedeutend tut dieser Name schnell binden oder Falle. Oh. Ja, das klingt ein wenig seltsam. Aber in dem Fall unserer Rebekka hier ist es nicht verwunderlich, wenn Robiel ihr verfallen ist und sie ihn schnell gebunden hat. Es hätte ihm nichts Besseres passieren können. Also, ich schließe ab mit Rebekka. Rebekka klingt im Deutschen viel schöner als im Hebräischen. Und, ja, klingt schön. Und sie ist es auch. Robiel kenne ich nicht so lange. Also, ich habe einmal in der Schweiz ein Transparent gelesen, das die Schweizer Polizei über die Autobahn ausgeht. gespannt hat und darauf stand, wer beim Fahren telefoniert, wird uns schon noch kennenlernen. Ich habe den Robiel nicht so wie die Polizei kennengelernt. Ich habe ihn kennengelernt, aber ihn schätzen gelernt und Vertrauen zu ihm gewonnen. Er ist ein guter Mann. Und sein Name kommt auch aus dem Hebräischen und heißt, mein Gott ist groß oder mein Gott ist Herr. Und da Robiel selbst groß ist, muss er wohl der Name mein Gott ist Herr bedeuten. Und jetzt noch etwas, das ihr vielleicht nicht wisst. Kürzt man seinen Namen ab und dann haben wir mit dem Robi auch den Rabbi, so wie die jüdischen Pfarrer genannt werden. Ist eigentlich dasselbe und heißt mein Herr. Robi und Rabbi, also vergesst nicht das, was ich über die Vokale gesagt habe, die können wir doch glatt vergessen. Robi und Rabbi, dasselbe Wort. Mein Herr oder mein Pfarrer. Also, die Namen, die haben schon eine Bedeutung. Das sagt jedenfalls das lateinische Sprichwort Nomen est omen. Name ist auch ein Zeichen oder Programm. Und das Sprichwort wird gebraucht, um auszudrücken, dass der Name der Person eben treffend kennzeichnet. Das ist, der Name sagt etwas über die Person aus. So ist sie. Und bei den beiden da, und bei der Hanna, ist das sicher wahr. Bei der Hanna hat es erst wahr zu werden und wird auch noch wahr, wofür in erster Linie Robiel und Rebecca und natürlich der Herr zuständig ist. Nomen est omen, der Name ist Zeichen oder Programm, aber der trifft es nicht immer, ist ja auch ein lateinisches Sprichwort. Also, das stimmt nicht immer, ganz einfach. Wir haben im Neuen Testament den Evangelisten Markus, er hat das Evangelium geschrieben, er hat früh schon als Junge an den Herrn Jesus Christus geglaubt, aber sein Name sagt, dass er dem römischen Kriegsgott Mars gewiehen ist. Nicht, dass er gern Mars gegessen hat, sondern er war diesem Kriegsgott gewiehen. Da stimmt der Name eben nicht. Reinhard ist zwar schön, aber im Französischen heißt ich Renard und das heißt Fuchs. Und meine Frau Bernadette ist auch schön, aber eigentlich heißt ihr Name Kleine Bärin. Ja, wenn ich das so ansehe, dann von unserem Namen her sollten wir eher im Zoo sein, statt in der Kirche. Wir sind es nicht. Ich komme zum dritten Punkt, dem Glauben, ein Glaube. Also, ich glaube, Nomen est omen, das ist einfach nicht immer wahr. Was wir aber alle glauben müssen, um mit Gott klarzukommen, ist, dass Gottes richterliche Gnade uns getroffen hat. Wenn wir an den Herrn Jesus Christus glauben, das heißt ihm vertrauen, dass er statt uns in Gottes Gericht gegangen ist und auferstanden ist, um uns zu lehren, zu regieren und uns zu verteidigen, ja, dann ist es gut. Und dass wir B. auch das empfangen, was das Johannesevangelium über den Herrn Jesus sagt. Es sagt nämlich, bedenkt Johannesevangelium, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade, Gnade um Gnade, Hanna um Hanna, seine freundliche Zuneigung immer wieder, immer wieder. Das ist es, was wir glauben müssen und dürfen. Aber wenn ich daran denke, was in meinem Leben so alles schon passiert ist und passieren hätte können, egal ob es auf der Straße war oder in den Bergen oder auch nur im Haus, wie oft ich am Elend und sogar dem Tod, ja, vorbeigeschrammt oder von der Schippe gesprungen bin. Das war nicht Zufall, war nicht noch einmal Glück gehabt. Das war schlichtweg Gottes freundliche Zuneigung, die er in seinem Gnadenbund einfach garantiert hat. Ja, ich bin Österreicher und in der österreichischen Seele, also das Buch heißt Die österreichische Seele, schreibt der Psychoanalytiker und Kulturphilosoph Erwin Ringel, das Leben birgt viele Gefahren. Die größte ist es, wenn die Beziehung mit Gott misslingt. Das sagt der Psychoanalytiker und der Philosoph. Und das gilt nicht nur für Österreicher. Es gilt auch nicht das, was der Wiener Graf Bobby sagt und antwortet, als er gefragt wird, wie denn seine Beziehung mit Gott aussähe. Da sagt Graf Bobby, oh, wir haben eine wunderbare Beziehung. Ich lasse ihn in Ruhe und er lässt mich in Ruhe. Wunderbare Beziehung. Gut, das war ein Witz. Und kein Witz ist es, dass Gott einen in Ruhe lässt. Gott lässt einen nicht in Ruhe. Und gerade heute nicht, gerade heute zu Hannas Taufe stellt er tatsächlich die Beziehungsfrage. Glaubst du an den Herrn Jesus Christus, dass er deine Schulden gegenüber Gott auf sich genommen hat und dass er dich verteidigt? Glaubst du das? Und dass er dir deswegen, weil er das schon getan hat, dir Zuneigung, Anmut, Grazie, Hanna erweist, noch und noch, über und über. Also, wenn ja, wird alles gut. Auch wenn schwer ist und die Todesschatten drohen. Wenn ja, bist du und wirst du ein graziles, anmutiges, schönes Gotteskind, eine Hanna eben oder ein Hannes. Schluss. Der Noah fand Hanna, fand Gnade in Gottes Augen, die Gottes Sohn schon für ihn erwirkt hat. Und keinen Tag weniger brauchen wir auch. Amen.